Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Wir starten bombastisch mit einer gefährlichen Superheldin aus der X-Men-Reihe.
Die X-Men fürchten dich. Und was sie fürchten, das wollen sie vernichten.
Sie wird uns alle töten.
Gemeint ist Dark Phoenix. Die ist gerade mit ihrer Entstehungsgeschichte auf der Kinoleinwand unterwegs. Der dritte Blockbuster in kurzer Zeit mit einer Superheldin im Fokus, nach Wonder Woman und Captain Marvel. Entsteht da eine feministische Bewegung in der Heldenlandschaft? Also Antwort gibt's im Kompressor. Willkommen. Eine Auszeichnung für das Lebenswerk einer Cartoonistin sorgt aktuell für Kritik auf Twitter. Der Journalistinnenbund will am Samstag die Cartoonistin Franziska Becker für ihr Lebenswerk auszeichnen mit der Hedwig-Dohm-Urkunde. Seit den 70er Jahren ist Becker vor allem durch ihre Zeichnungen beim feministischen Magazin Emma bekannt geworden. Sie zeichnet aber auch für Psychologie Heute, Titanic, Den Stern und hat auch einige Bücher veröffentlicht. Und die Kritik im Netz richtet sich gegen gewisse Cartoons, die islamfeindlich, rassistisch sein, so bezeichnet es die Journalistin Sibel Schick auf Twitter mit Bildbeispielen, und viele prominente Medienschaffende schließen sich ihrer Kritik an. Wie der Journalistinnenbund darauf reagiert, besprechen wir mit der Vorsitzenden Rebecca Bärheide. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Bärheide, die Emma gratuliert Franziska Becker schon unter anderem mit einer Cartoonsammlung auf der Internetseite. Auf Tuchfühlung ist da die Überschrift. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Da steht dann immer eine Frau mit Kopftuch im Mittelpunkt und es wird gezeigt, wenn sie in der Bank arbeitet, muss Frau für ein Konto die Zustimmung eines Mannes einholen. Wenn sie Bademeisterin ist, müssen alle Frauen Bikini tragen. Und wenn sie Polizistin ist, hackt sie dann dem Ladendieb einfach mal die Hand ab. Empfinden Sie persönlich diese Cartoons von Franziska Becker als rassistisch und islamfeindlich?
Also diese Cartoons sind natürlich wirklich von der schwierigen Sorte, von denen die Franziska Becker veröffentlicht hat. Das ist jetzt natürlich eine Zusammenstellung ihres langjährigen Werkes, die wir in der Form natürlich jetzt persönlich nicht veröffentlicht hätten. Wir sind von der Kritik, die uns seit gestern Abend ungefähr so 17, 18 Uhr überrollt, natürlich ein wenig waren sehr überrascht darüber, über die heftige Kritik. Diese drei Karikaturen sind natürlich schon in irgendeiner Weise islamkritisch. So würde ich das sehen. Und sie gefallen mir auch nicht hundertprozentig. Wir hatten, wie gesagt, bei der Juryauswahl, bei der Juryentscheidung dazu genau diese drei, die jetzt gezeigt werden, nicht im Blick. Wir hatten ihr gesamtes Lebenswerk und ich glaube, da sind mehrere Dinge dabei. Sie hat ja auch, Sie haben es ja gerade schon gesagt, einiges veröffentlicht und dazu gibt es auch mehrere Ausstellungen zu ihrem Werk. Mhm. Also ich glaube, man kann das Lebenswerk der Frau, die wir hier diesmal in diesem Jahr auszeichnen, auch wirklich deutlich differenzierter betrachten. Wobei ich natürlich absolut verstehe, dass es einige jetzt gibt, die sich sehr auch beleidigt fühlen. Und die wir natürlich wir sind da absolut gesprächsbereit und die Diskussion bei uns intern läuft auch noch dazu.
Ich glaube, viele stellen sich die Frage, war der Jury eigentlich dieser Aspekt der Arbeit von Franziska Becker bei der Entscheidung, sie prämieren zu wollen, bewusst?
Diesen Aspekt hatten wir, wie gesagt, wir hatten diese drei, die jetzt speziell in der Kritik sind, hatten wir bei der Juryentscheidung nicht im Blick. Wir haben sie ausgezeichnet, weil sie ihre Hauptaufgabe ja auch als ihr Selbstironie sieht. Also wenn man sich das restliche Werk anschaut, ist da sehr viel Selbstironie, was Frauen angeht, was Männer angeht, was andere Religionen angeht. Und wir wollen eben hier bei das Lebenswerk auszeichnen, das eben auch Ambivalenzen haben kann.
Jetzt sprechen Sie von Selbstironie, was ja auffällt bei den Zeichnungen, die erinnern eher vielleicht so an Kinderbuch. Cartoons, die sind nicht unbedingt visuell rassistisch, sondern der gezeigte Zusammenhang, der Text in der Sprechblase. Zum Beispiel schreibt die noch Chefredakteurin von Edition F, Theresa Bücker, auf Twitter, die Cartoons von Franziska Becker seien offen rassistisch, insbesondere gegenüber kopftuchtragenden Frauen. Und Jakob Augstein merkt an, für ihn könnten diese Cartoons auch in der jungen Freiheit stehen. Was entgegnen Sie dem denn jetzt?
Gut, wie ich vorhin schon sagte, wir sind momentan auch in der internen Diskussion. Wir haben auch dazu schon unsere Stellungnahme abgegeben, dass wir über die Kritik überrascht sind in der Heftigkeit, die jetzt uns überrollt. Und ich denke, wir sollten gucken, dass wir in welchem Zusammenhang das insgesamt steht, dass politische Karikaturen natürlich immer irgendwo provozieren wollen. Das ist ja die Aufgabe von Cartoons. Das heißt, sie wollen provozieren und sie nicht immer nur Beifall bekommen. Und wir sehen hier halt auch irgendwo die Meinungsfreiheit, die wir auszeichnen wollen. Franziska Becker sagt von sich selber natürlich selber auch, sie sei einfach gemein. Und das ist ihr Arbeitsziel, ihr Hauptarbeitsziel. Und wir sehen das eben auch dann in dem Moment, weil wir das ja sie mit der Hedwig-Thom-Urkunde auszeichnen. Und Hedwig Thom, die hatte gerade kürzlich 100. Todestag. Sie war damals auch heftig angefeindet worden. Und ich denke, man kann hier jemanden auszeichnen für eine sehr auch ambivalente Arbeit. Aber ich möchte noch einmal betonen, diese drei Speziellen, die jetzt in der Kritik stehen, hatten wir in der Form nicht im Blick. Wir haben wirklich auch, wir verstehen absolut, dass sich einige jetzt beleidigt fühlen, kritisiert fühlen und dass Teile des Feminismus sicherlich hier nicht mitgehen können. Wir als Verein, wir stehen für den offenen feministischen Diskurs, auch in dieser Frage. Und wir wollen aber auch sehr unterschiedliche Lesarten des Feminismus im Verein haben. Und wir als Verein fördern die Vielfalt auch unter den Feminismen, die es gibt. Und eben aber da verstehen wir auch die Vielfalt der Meinungen und die Vielfalt der feministischen Bewegungen.
Ich will nochmal darauf hinweisen, es sind nicht nur die drei von Sibel Schick jetzt herausgegriffenen Karikaturen. Wenn man auf Emma online nachschaut, ist da so eine kleine wirklich Galerie von mehreren Cartoons von Franziska Becker, die sich mit Kopftuch tragenden Frauen in ähnlicher Weise beschäftigen. Jetzt hat auch die Emma heute eine Stellungnahme veröffentlicht auf Twitter, nimmt die Cartoons von Franziska Becker in Schutz. Das sei Kritik am islamischen Fundamentalismus, an den die Religion über Menschenrechte stellen und für die wörtliche Koranauslegung das Gesetz ist, nicht Kritik sei das an den Musliminnen, steht da in diesem Tweet. Man kann dem ja natürlich nochmal entgegnen, es produziert ja bestimmte Bilder, weil eben explizit Kopftuch tragende Frauen in Deutschland gezeigt werden und damit bestimmte Klischees und Vorurteile geschaffen werden. Wie wollen Sie damit am Samstag bei der Verleihung umgehen?
Wie gesagt, wir sind noch im Diskussionsprozess, auch innerhalb des Vereines. Wir werden am Samstag sicherlich angemessen damit umgehen. Wir haben diese Bilderauswahl nicht gemacht, wie die Emma jetzt macht. Das war absolut unabgesprochen. Wir haben auch mit der Emma nie in der Form darüber kommuniziert. Von daher, das ist die Verantwortung der Emma, welche Karikaturen denn jetzt von einer, die für sie als Hauskarikaturistin arbeitet, für die Zeitschrift veröffentlicht. Wir haben bewusst auch gar keine veröffentlicht in unseren Aussendungen oder in unseren Kommunikationen dazu. Und weil wir, wie gesagt, die Person auszeichnen und ihr Lebenswerk und damit eben auch ihre Selbstironie.
Vorsitzende des Journalistinnenbundes Rebecca Berheide zu der Ehrung für die Cartoonistin Franziska Becker mit der Hedwig-Dohm-Urkunde für ihr Lebenswerk und zu der Kritik dazu. Die Verleihung findet am Samstag in Berlin statt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, danke schön.
Kaum war die große Fantasy-Serie Game of Thrones zu Ende, konnte man wenige Wochen später die Darstellerin der Sansa, Sophie Turner, wieder auf der Kinoleinwand erleben als Superheldin Phoenix.
Sie müsste tot sein.
Was da oben passiert ist, hat sie stärker gemacht.
Sie verändert sich.
Inwiefern? Ich habe Angst, wenn ich die Kontrolle verliere. Geschehen den Menschen, die ich liebe, schreckliche Dinge.
X-Men Dark Phoenix, dieser Film kann in der Reihe gesehen werden von Superheldinnenfilmen. Vor 2 Jahren Wonder Woman, dieses Jahr Captain Marvel und jetzt also der 3. Blockbuster über eine Superheldin im Kino. Es scheint, die großen Comichäuser Marvel und DC, die bemühen sich langsam um Gleichberechtigung auf der Leinwand. Tut sich da eine neue Ära der Superheldinnen auf? Darüber habe ich mit Sophie Charlotte Rieger gesprochen, Journalistin, Filmkritikerin und auch Betreiberin des feministischen Filmmagazins filmlöwin.de. Also, zeigen diese drei Heldinnen, Wonder Woman, Captain Marvel und jetzt Phoenix, dass die Heldenlandschaft im Kino endlich vielfältiger und diverser wird?
Jein, also es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt diesen Raum haben für diese Heldinnenfiguren. Wir sollten dabei aber auch nicht vergessen, dass in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Blockbuster mit männlichen Superhelden in die Kinos kamen. Wenn wir das zahlenmäßig vergleichen, dann können wir diese drei Filme nur als Anfang werten eigentlich. Und X-Men ist natürlich auch ein Ensemblefilm und kein klassischer, singulärer Heldinnenfilm wie die anderen beiden. Mhm. Frauen alleine machen natürlich auch noch keine richtige Vielfalt am Ende. Ne?
Warum nicht?
Naja, also erstmal, diese drei Heldinnen sind sehr, sehr ähnlich. Sie sind alle weiß, sie sind alle cisgeschlechtlich, sie sind alle vermutlich heterosexuell, so genau wissen wir es nicht.
Na, es gibt ja Andeutungen auf lesbische Liebesbeziehungen vielleicht.
Es gibt Andeutungen. Und dabei bleibt es dann auch. Also so ein diverses, vielfältiges Bild würde sich um solche Aspekte natürlich dann auch bemühen.
Mhm. Wir hören mal rein, wenn Wonder Woman einen idealistischen Monolog hält.
Ich wollte immer die Welt retten. Diesen schönen Ort. Doch damals wusste ich so wenig. Es ist ein Land voller Magie und Wunder. Wert in jeder Hinsicht geschätzt zu werden. Doch je näher man kommt, desto deutlicher erkennt man die große Finsternis, die darin schwelt.
Na, den Heldenduktus hat's ja auch drauf. Bei all den Ähnlichkeiten dieser drei Superheldinnen, sehen Sie auch Unterschiede zwischen Ihnen und den Filmen?
Ja, schon. Also vor allem in der Charakterzeichnung sehe ich die Unterschiede. Wonder Woman, haben wir auch gerade gehört, hat so einen ganz idealistischen Tonfall und Einstellung. Die ist ja also separat, isoliert aufgewachsen von Menschheit und auch von Männern und kommt mit so einem, ja, mit so einem naiven Glauben irgendwie in diese Geschichte, dass sie halt die Welt retten kann. Und sie ist super moralisch integer. Captain Marvel ist auch sehr moralisch integer. Gibt es noch so ein kleines Geheimnis um ihre Vergangenheit, aber es ist relativ klar. Und Phoenix ist eben eine Figur, die auch sehr düstere Seiten hat. Und das macht sie eigentlich zur interessantesten Figur, finde ich, weil sie dadurch auch viel menschlicher wirkt.
Wenn wir jetzt mal diese Superheldinnen nehmen und sie mit ihren männlichen Kollegen vergleichen, was gibt es denn da für Unterschiede?
Also vor allem bei den Filmen gibt es Unterschiede so an der Figurenaufstellung. Also bei den Superheldinnenfilmen fällt auf, dass es immer sehr viel Raum gibt für männliche Figuren. Also vor allem bei Wonder Woman und in Dark Phoenix, da das eben natürlich auch ein Ensemblefilm ist. Aber auch in Wonder Woman gibt es ja das Love Interest Steve und der hat unglaublich viel Screentime und ganz viel Bedeutung für die Geschichte, viele Heldenmomente. Und so vergleichbare Frauenfiguren in Filmen über männliche Superhelden gibt es im Grunde so nicht. Also das ist schon ein klarer Unterschied.
Und wir können noch mal reinhören, wie Wonder Woman sich in ihrem Film für die Frauen stark macht.
Ich heiße Etta Candy. Ich bin Steve Travers, Sekretärin.
Was ist eine Sekretärin?
Ich gehe dahin, wo er mich hinschickt und tue das, was er mir sagt.
Da, wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei.
Ich mag sie sehr.
Fantastisch. Ladies
ganz ehrlich, ich mag sie.
Jetzt könnte man ja sagen, solche Momente, die vielleicht auf ja, patriarchale Strukturen hinweisen, vielleicht sogar weitergehend auf Sexismus hinweisen, die können ja auch nur passieren, wenn es dann starke männliche Figuren gibt, die so präsent sind.
Ja, da kann ich nur sagen, ja, das ist richtig. Das macht es ja dann auch wieder von der anderen Perspektive aus spannend. Also vor allem auch wieder bei Dark Phoenix, wo ja der große Patriarch, Professor Charles Xavier, entthront wird. Also die ganze Geschichte stellt eigentlich so ein bisschen sein Handeln, sein hierarchisches Führen der Organisation in Zweifel. Die Figuren kritisieren ihn direkt. Es wird klar, es ist irgendwie eine Fremdbestimmung. Und er ist eigentlich auch verantwortlich für den Leidensweg von Phoenix oder Jean, wie sie ja heißt, bevor sie zu Phoenix wird. Und das ist schon eine sehr klare Kritik irgendwie, aber am Ende ist der Film dann doch zu vorsichtig damit. Also das patriarchale System ändert sich eigentlich nicht. Die Führung wird zwar gewechselt, aber es bleibt hierarchisch, es bleibt ein Mann an der Spitze. Es greift ein bisschen zu kurz, um eine echte Kritik zu sein. Da wurde viel verschenkt.
Aber jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, das Superheldinnenprinzip schon selbst per se ein bisschen patriarchal ja ist, weil es geht meistens um einen Menschen, der über den anderen steht, der irgendwie was eine Superkraft hat, die andere nicht haben, der toller ist, besser ist. Kann das überhaupt emanzipatorisch sein?
Ja, also einerseits sollte feministisches Filmemachen natürlich so konsequent sein, dann so das Prinzip der Heldenreise auch aufzubrechen. Also dass es eben nicht nur um eine Figur geht, nicht um eine Geschichte, die dann wichtiger ist. Aber gleichzeitig finde ich es eben total wichtig, im Mainstream zu arbeiten, weil der Mainstream die meisten Menschen erreicht. Und wir haben jetzt eben Superheldenfilme als Trend. Und ich finde, dann sollten darin eben auch alle Menschen sich repräsentiert sehen als HeldInnenfiguren, egal welches Geschlecht sie haben, welche sexuelle Orientierung und so weiter, welchen Hintergrund. Mhm. Und ich finde, wir sollten das nicht unterschätzen, auch was für eine gesellschaftliche Wirkung das hat oder für Menschen selber, sich so repräsentiert zu sehen als starke Figuren.
Und was so starke Figuren ausrichten können, hören wir nochmal bei Phoenix.
Wer sind Sie? Die bessere Frage lautet, wer bist du? Bist du ein verängstigtes kleines Mädchen, das auf einen Mann im Rollstuhl hört? Oder bist du das mächtigste Wesen auf diesem Planeten?
Also da ist ja so eine Andeutung, dass sich in Phoenix ja vielleicht auch so eine Art Empowerment-Geschichte wirklich verbirgt. Würden Sie sagen, Superheldinnen wie Phoenix, aber eben auch Wonder Woman oder Captain Marvel sind irgendwo dann auch Vorbilder für ein weibliches Publikum?
Mir ganz persönlich ging das nach Captain Marvel so, dass ich dachte, wenn ich den Film gesehen hätte, als ich noch ein Teenager war, hätte das irgendwie so mein Selbstbild ganz stark verändern können. Und insofern finde ich das eben ja wichtig und auch so zu schauen, welche Botschaft vermittelt das. Es geht ja viel um Wut. Alle Superheldinnen in diesen Filmen entfalten ihre Kräfte erst durch das Zugestehen ihrer eigenen Wut. Und wenn ich das jetzt im gesellschaftlichen Kontext zum Beispiel sehe, dann spricht mich das an, weil ich als Frau heute immer noch damit konfrontiert bin, dass mir gesagt wird, ich soll nicht zickig sein, also nicht wütend sein, immer diplomatisch, egal was mir passiert, egal wie viel sexistische Witze ich höre. Das sind so Momente, in denen ich mich dann auch ganz stark abgeholt fühle.
Fühlen Sie sich nicht ausgenutzt als Frau, dass der Filmmarkt die Frauen entdeckt hat? Das kann man ja auch noch sagen, die wirtschaftliche Seite. Warum jetzt plötzlich so viele Superheldinnen auf der Kinoleinwand auftauchen?
Für mich ist das eher ein schönes Argument, wenn ich so über Gleichberechtigung im Kino spreche, was ich ja immer viel auch an unterschiedlichen Stellen tue, dann benutze ich dieses Argument immer gerne, weil wirtschaftliche Argumente funktionieren ja besser. Ich würde sagen, vielleicht heiligt der Zweck die Mittel. Ich würde sagen, Hauptsache, wir haben mehr Frauen im Kino, auf der Leinwand, in Rollen, zu denen wir aufblicken können, und dass das dann auch noch finanziell einträglicher ist, ist ein schöner Nebeneffekt, aber ich fühle mich nicht ausgenutzt.
Also die drei Superheldinnen, die wir jetzt besprochen haben, sind irgendwo dann doch gerade mal so ein erster Schritt hin zum richtigen Superheldinnenfilm, könnte man das sagen?
Ja. Ich bin noch so vorsichtig optimistisch. Ich warte mal ein bisschen ab, was passiert. Ich warte den zweiten Wonder Woman ab. 2020 kommt er ja. Bin ich gespannt, ob der vielleicht etwas besser macht als der erste. Und ja, bis dahin bin ich vorsichtig optimistisch.
Sophie Charlotte Rieger vom feministischen Filmmagazin filmlöwin.de über den Ist-Zustand und die mögliche Zukunft von Superheldinnen im Kino. Danke für den Besuch im Kompressor.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Susanne Balthasar.
Bis zum Antritt einer neuen Spitze am Jüdischen Museum in Berlin wird der Historiker und CDU-Politiker Christoph Stölzel Vertrauensperson für den Stiftungsrat. Das gab die Vorsitzende des Rates, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, in Berlin bekannt. Stölzel sei ein großer Museumsmann, bringe langjährige Erfahrung im Umgang mit Mitarbeitern und der Politik mit und habe immer auch im deutsch-jüdischen Umfeld inhaltlich gearbeitet. Der bisherige Leiter, Peter Schäfer, war nach heftiger Kritik an einem Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelkritischen Bewegung BDS zurückgetreten. Schäfer erfuhr zuletzt viel Solidarität von Kollegen und Fachleuten aus aller Welt. Kindern und Jugendlichen fehlt es oft an Gemeinschaftssinn. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Universität Bielefeld. Die Wissenschaftler hatten in Berlin, Köln und Leipzig rund 1000 6- bis 16-Jährige und ihre Eltern befragt. Dabei ging es um die Themen Empathie, Solidarität, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Thomas Simon zu den Ergebnissen.
Die Studie zeigt, dass die Hälfte der Kinder und Jugendlichen einen guten Sinn für das Miteinander hat. Sie zeigt allerdings auch, dass rund ein Fünftel der Kinder erhebliche Probleme damit hat. Bei Jugendlichen werden diese Probleme stärker, bei denen ist es rund ein Drittel der Befragten. In der Studie wurde auch nach den Lebensumständen gefragt. Die spielen bei positiven Eigenschaften wie Empathie oder Solidarität keine Rolle. Jugendliche aus Familien mit schlechteren Lebensumständen neigen allerdings deutlich stärker dazu, andere abzuwerten oder zu mobben, als Jugendliche aus besseren Lebensumständen.
Was sich durch alle Altersgruppen durchzieht, Mädchen haben mehr Gemeinschaftssinn als Jungen. Die älteste deutsche Handschrift auf Papier wollen Experten der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe entdeckt haben. Das Buch der Sieben Grade eines anonymen Mönches von Heilbronn könne auf die Jahre 1335 bis 40 datiert werden. Damit sei das Manuskript 10 Jahre älter als die bislang älteste bekannte deutschsprachige Papierhandschrift eines Münchner Kodex, so die Bibliothek. Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht an den österreichischen TV-Moderator Armin Wolf und die deutschen Journalisten Ernst Ginzel und Gerald Gerber. Der Fernsehreporter Ginzel und der Kameramann Gerber wurden durch die Hutbürgerkampagne bekannt. Bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden hatten sie ihre von einem Demonstranten mit Hut ausgelöste Kontrolle durch die Polizei öffentlich gemacht. Der ORF-Moderator Wolf sei ein Protagonist der Meinungs- und Pressefreiheit der österreichischen Medien, so die Jury der Medienstiftung der Leipziger Sparkasse. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird am 8. Oktober in Leipzig verliehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Sie haben zusammen das längste Hörspiel der Welt geschaffen, auch schon mal das lauteste und auch ein alphabetisches Hörspiel.
Stellen Sie wie aus einem Alphabet Ihre eigenen Geräuschwörter aus den Lauten zusammen. Hören Sie beispielsweise die Erklärungen zu dem Buchstaben
A. Aha, die Hörspiel-Kreativköpfe Andreas Ahmer und FM Einheit. Nach zahlreichen Preisen kriegen Sie jetzt noch einen. Zeit für eine ausgiebige Ehrung im Kompressor. So, viele Hörspielfans kennen dieses Gespann sehr gut. Alle anderen sollten jetzt die Ohren spitzen. Es lohnt sich. Andreas Ammer, der übrigens auch der kreative Kopf hinter dem ARD-Literaturmagazin Druckfrisch ist, und der Musiker FM Einheit verbinden ja schon seit zahlreichen Jahren außergewöhnliche Hörspielprojekte. Und diese Projekte sind auch sehr preisgekrönt. Jetzt kommt noch der Günther Eich-Preis hinzu, nach fast 30 Jahren Hörspielleidenschaft.
Der Mund ist die Wunde des Alphabets. Das Alphabet ist das Gerippe des Lauts.
Das Alphabet ist keine Geschichte. Und doch lassen sich allein mit seiner Hilfe alle Geschichten und alle Laute dichten. Aber erst Phonographen speichern, was sich nicht schreiben lässt. Das Geräusch aber ist der Rausch der Literatur.
Ammers erstes Hörspiel aus dem Jahr 1990, Orbis Auditus, das Lautlexikon, stellt im linearen akustischen Medium ein Buch nach. Eine Enzyklopädie der Geräuschkunst, die man ebenso wie ein Buch benutzen können soll. Nicht linear.
Stellen Sie wie aus einem Alphabet Ihre eigenen Geräuschwörter aus den Lauten zusammen. Hören Sie beispielsweise die Erklärungen zu dem Buchstaben
A.
Vor allem auf A, Autobahnbrücken.
Kann mir mal einer ein A geben?
In seinen fast 50 Hörspielen aus den letzten 30 Jahren hat sich Ammer immer wieder mit der Literatur beschäftigt. Die 34 Gesänge seines Hörspiels Radio Inferno aus dem Jahr 1993 fußen auf Dantes göttlicher Komödie. Sein 2013 entstandenes Stück Gott basiert auf der wohl am wenigsten radiophonen Textgattung überhaupt, nämlich auf einem 84-seitigen Artikel aus der Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, dem ambitioniertesten Lexikonprojekt des 19. Jahrhunderts. Keine Figuren, keine Handlung und dennoch ein aufregendes Stück über den Flow theologischer Denkfiguren.
Ein Artikel mit Überschrift Gott. G-O-T-T. Gott.
Weiter? Andreas Ammer hat weder Angst vor großen Stoffen noch vor Superlativen. 2016 produzierte er zusammen mit Andreas Gerd und Martin Gretschmann, hier unter dem Namen Acid Pauli aktiv, das größte Hörspiel aller Zeiten. Unendliches Spiel nach dem Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Im Internet konnte jeder, der wollte, eine Druckseite des 1500-Seiten-Werkes einlesen und hochladen. Zusammen mit zufallsgenerierten Tönen eines analogen Synthesizers, der goldenen Maschine, wurden sie zu einem 100-stündigen Gesamtkunstwerk arrangiert.
Michael Pimoulis hat die Angewohnheit, sich nach links und rechts umzusehen, bevor er etwas sagt. Es ist schwer zu sagen, ob das echt ist oder ob er eine Figur aus einem Film noir nachahmt. Die Angewohnheit
verschlimmert sich, wenn er ein paar Schnellmacher eingeworfen hat.
Doch nicht nur das längste, auch das lauteste Hörspiel aller Zeiten geht auf das Konto von Andreas Ammer und seinem langjährigen Co-Autor, dem Musiker FM Einheit. Zusammen bekommen sie den mit 10.000 Euro dotierten Günther Eich-Preis. Die beiden haben im tschechischen Brünn die Symphonie der Sirenen des sowjetischen Schriftstellers Arseni Avramov aus dem Jahr 1923 als Live-Hörspiel aufgeführt. Ein Spektakel mit Betonmischern, Lokomotivpfeifen, Kanonen, hupenden Autos, mehreren Chören und einer Blaskapelle.
Jede Art kollektiver Arbeit, sei es auf dem Feld oder beim Militär, ist unvorstellbar ohne Musik und Gesang. Man könnte sogar behaupten, dass der hohe Organisationsgrad der Fabrikarbeit im Kapitalismus zur Komplexität der musikalischen Form beigetragen hat.
Nicht nur die Komplexität der musikalischen Form oder die großen Stoffe sind es, die das Werk von Andreas Ammer und FM-Einheit auszeichnen. Auch mit Originaltönen aus den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR oder aus den Cockpit-Voice-Rekordern abgestürzter Flugzeuge haben Ammer und Einheit Hörspiele gemacht. Letzteres ist unter dem Titel Crashing Aeroplanes ein Requiem geworden. 2002 gab es dafür den Hörspielpreis der Kriegsblinden, den Ammer und Einheit schon einmal, nämlich 1995 für ihr Stück Apocalypse Live nach der Offenbarung des Johannes bekommen hatten. Moderiert wurde der Weltuntergang von Tagesthemenchef Hans-Joachim Friedrichs. Im Hörspiel der Günter Eich-Preisträger 2019 ist auch seine Stimme aufgehoben.
Das ist das Ende der Welt. So hat sie mich verlassen. Ich stellte das Radio aus. Sie spielten immer noch die gleichen Lieder. Am Himmel der letzte Schein von Licht. Wie gesagt, vieles wäre zu sagen davon.
Machen Sie bloß nicht das Radio aus. Einblick in das Werk von Andreas Ammer, der morgen zusammen mit FM Einheit in Leipzig den Günter Eich-Preis erhält, hat uns Jochen Meissner gegeben.
Gestalten. Architektur und Design.
Ein Gegenstand, der eher in der Nacht zum Transport von Brot und Backwaren zum Einsatz kommt, wird immer mehr umfunktioniert. Die aus Plastik bestehende Bäckerkiste, meist so 60 mal 40 Zentimeter groß und die Besonderheit, sie ist seitlich wabenförmig perforiert. Eigentlich so ein billiges Industrieprodukt, das jetzt auch urbane Hipstermilieus immer mehr für sich entdecken. Warum nur, hat sich Kompressorkollegin Marietta Schwarz für uns gefragt.
Seitdem die Europalette mit dem Shabby-Schick in die Baumärkte und Billig-Einrichtungshäuser gewandert ist, handelt es sich bei den hippen Milieus nun um ein Auslaufmodell. Stattdessen sieht man immer häufiger das, was da genau draufpasst auf diese Palette und alles andere als shabby ist. Bäckerkisten aus Kunststoff.
Seit 2014 verwenden wir die immer wieder,
sagt Tobias Richno, Teammitglied der Digitalkonferenz Republika. Die Bäckerkisten sind wegen ihrer perforierten Wand besonders leicht und materialarm. Das unterscheidet sie von anderen Euro-Norm-Kisten für den Fisch-, Fleisch- und Tellertransport.
Aus Bäckerkisten machen wir im Grunde genommen fast alles, worauf man sitzen, essen oder etwas abstellen kann oder eben etwas rankleben kann. Also wir benutzen manchmal Bäckerkisten auch gerne als Aufsteller bzw. als Rednerpult. Oder eben als Aufsteller für Wegmarkierungen.
Bäckerkisten gibt es in verschiedenen Farben. Der Klassiker ist so ein leicht vergrautes Gelb-Orange. Für Leute mit Geschmacksempfinden eher untauglich. Bei der Republika ist alles weiß. Und die Abdeckung, falls man sich auf eine Kiste setzen will oder etwas drauf ablegen will, eine schwarze MDF-Platte. Im Zentrum der Konferenzhalle gibt es stets eine riesige Sitzlandschaft, bekannt als sogenannter Affenfelsen. Hinter der scheinbar zufälligen Anordnung und Stapelung steckt ein Designbüro, das genau plant, welche Kiste wo steht. Und nicht nur da taucht sie auf, die Bäckerkiste. Auf Fahrrädern, gerne Holland-Modell mit Gepäckträger vorne, ersetzt sie den Fahrradkorb. Und beim Edelversandhaus Manufaktum heißt sie vorsichtshalber Staukiste. Im schlauen Text wird mit der besonderen Ästhetik geworben. Auf dem Marktplatz heißt es da, seien diese stapelbaren Kisten aus Kunststoff ebenso einsetzbar wie auf dem extra dafür entwickelten Regal Stellage.
Mancherlei Hinsicht nutzen die Leute, das sehe ich als Designobjekt,
sagt ein Mann vom Fach, Falk Gentritzky, Key Account Manager beim Hersteller Transoplast.
Ja, und wie erklären Sie sich das?
Ganz ehrlich, dafür kennt die Branche komplett keine Erklärung.
Was Herr Gentritzky aber erklären kann, das Palettenmaß.
600 mal 400 Millimeter, das ist das sogenannte Euronorm-Format, was halt 1200 mal 800 von der Europalette kommt. Und da bekomme ich halt 4 Kisten auf eine Grundfläche von 1200 mal 800. Und deswegen spricht man von einer Euronormkiste 600 mal 400 Millimeter, wo ich da auch noch verschiedenste Ableitungen zu habe, wie eine 400 mal 300, 300 mal 200 Millimeter oder ähnliches.
Die unterschiedlichen Höhen hingegen wirken erstmal krumm. Aber stapelt man die Kisten übereinander, kommt wieder ein Euromaß raus, sodass sie perfekt in einen Container passen. Und dann die Statik. Wo die Kiste nichts tragen muss, ist sie perforiert, an den Seiten und am Boden. Die Kräfte werden über die Ecken abgeleitet. Die sind deshalb als Doppelsteg ausgebildet, vergleichbar mit einer T-Stütze aus Stahl. Erfunden hat dieses Prinzip die Schweizer Utz-Gruppe 1965. Bis heute kursieren diese Plastikkisten auch als RAKO-Behälter. RAKO steht für Rahmenkonstruktion, ideal auch für den urbanen Garten.
Genau ein Beet, also 8 Kisten, jeweils also 4, 2 aufeinander, passen genau auf eine Palette und lassen sich daher wunderbar transportieren.
Sagt Matthias Wilkens von den Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg. Hier sind die Bäckerkisten überwiegend rot.
Lastwagen sind dafür ausgelegt, die Paletten sind dafür ausgelegt, die Hubwagen sind dafür ausgelegt. Von daher eine außerordentlich praktische Sache.
Also im Prinzip eine Sache, die flexibel, temporär ist, modular. Aber die hier, die stehen jetzt hier gar nicht auf Paletten. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Flair, das die ausdrücken, dass die jederzeit woanders hingerückt werden können. Ne?
Genau auch.
Die Ästhetik des Temporären übt immer noch einen großen Reiz aus. Von Matthias Wilkens erfahre ich dann aber, dass er mit seinen roten Kisten gar nicht so glücklich ist. Hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern eher mit Kriechtieren.
Der Nachteil aus gärtnerischer Sicht ist vor allen Dingen, dass man wirklich ziemliche Probleme mit Schnecken kriegt, weil zwischen den Kisten überall Ritze sind, die im Prinzip den Schnecken perfekte Rückzugsmöglichkeiten und auch Eierablagemöglichkeiten bieten.
Aus den Bäckerkisten im urbanen Garten ist inzwischen eine große Kiste geworden, das Hochbeet. Es ist vom Palettenmaß befreit, bietet weniger Schneckeneiablageflächen, aber ganz ehrlich, auch nicht gerade eine Zierde für den Garten.
Marietta Schwarz über das streitbare Designobjekt Bäckerkiste.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.